Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Sommer, Sonne, Eisteezeit. Wir melden uns mit unserem schönen Podcast Einen in Tee mit zurück aus unserer, wie ich finde, wohlverdienten Sommerpause. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir haben euch auch vermisst, so wie ihr uns vielleicht vermisst habt, aber es waren Sommerferien, wir hatten alle ein bisschen Urlaub, wir mussten mal ein bisschen durchschnaufen. Meine Familie und ich, wir waren dieses Jahr in England und haben dort tatsächlich sehr viel Tee getrunken. Ich war dann aber auch froh, wieder hier zu sein und mal was anderes als Schwarztee zu trinken und freue mich auf die mittlerweile 20. Podcast-Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Und freue mich auch dieses Mal besonders, einen internen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich wir haben wieder eine Expertenfolge, wo es hoffentlich so ein bisschen in die Tiefe geht, denn dafür mag ich ja auch dieses Podcast-Format, dass wir hier ein bisschen ja in die Diskussion kommen und Themen erläutern, die vielleicht nicht immer ganz so leicht schriftlich auf den Weg zu bringen sind. Ich begrüße heute Frau Dr. Sophia Dohlen, die seit 7,5 Jahren bei uns hier in Meckenheim unser Labor und die QS leitet. Herzlich willkommen, Sophia.
Ja, hallo zusammen.
Hallo, Sophia. Daniel. Wir sind auch beide lustigerweise heute in Meckenheim, ne? Also du bist in einem anderen Büro, wir sitzen nicht im gleichen Raum, aber wir arbeiten heute im gleichen Gebäude.
Ja, wir haben uns schon gesehen, ne?
Das stimmt. Ich habe auch schon gesehen, dass du heute mit deinem mittlerweile recht großen Team eine Besprechung hattest. Da kommen wir gleich mal drauf, was denn so Themen sind. Aber zuerst natürlich die Frage, was hast du heute in deiner Tasse?
Ich habe heute den Silong Grün in meiner Tasse. Den trinke ich unheimlich gerne.
Okay, das ist, ja, auf den kommen wir sicherlich nachher nochmal zu sprechen, Silong Grün. Ich habe heute unseren Japan Kama Iricha da, weil das einer meiner Lieblingstees ist und ich durch Zufall hier wieder ein Muster auf dem Verkostungstresen gefunden habe. Ich trinke ja immer...
Zu mir.
Nee, das ist wieder von euch zurückgekommen. Also das ist das Muster, was vorher im Labor war und das, die Muster trinken wir dann natürlich sehr gerne. Ja, Sophia, du bist seit 7,5 Jahren bei uns und ja, leitest unter anderem das Labor und die Qualitätssicherung. War Tee immer schon so das, wo du sagtest, ja, ich möchte unbedingt sicherstellen, dass Tee sicher ist, oder war das eher so ein Zufallsprodukt?
Nee, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich trinke schon eigentlich immer Tee. Meine Eltern haben mir das auch so ein bisschen ja mitgegeben. Die haben schon früher immer vor 40 Jahren in Hamburg Tee bestellt. Tatsächlich immer dann in Darjeeling für nachmittags, morgens den Grüntee. Und ja, ich habe das Unternehmen halt schon an meiner Unizeit kennengelernt und den Thomas Holz. Und dann war ich einmal hier in dem Unternehmen und habe das besichtigt und dachte, boah, wow, das wäre toll, da mal arbeiten zu können.
Unizeit, das heißt, wo hast du studiert? Was hast du studiert?
An der Uni Bonn, genau, Ernährungswissenschaften. Und habe dann anschließend meinen Doktor in Ingenieurwissenschaften auch an der Uni Bonn gemacht.
Also die Uni Bonn kennen ja auch geneigte ZuhörerInnen schon von der Dr. Katharina Luma in der Folge über die Meckenheimer Apfelminze. Ne? Die arbeitet ja auch an der Uni Bonn. Und wenn ich so in den Kalender schaue, dann haben wir immer noch einen sehr engen Draht zur Uni, oder?
Ja, das stimmt. Genau, das kommt auch ein bisschen deswegen zustande. Wir machen natürlich unheimlich gerne Projekte mit Studenten. Und zudem sind wir ja auch aktiv im Verein Bio-Innovationspark und haben dann immer wieder mal schöne Projekte mit der Uni Bonn, aber auch mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
So 7,5 Jahre, also die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn ich dran denke, dass ich auch schon 17 Jahre hier in Meckenheim bin. Das Labor gibt es aber schon deutlich länger, ne? Also du bist jetzt nicht hier angefangen und hast das Labor gebaut, sondern das gab es schon vorher.
Genau, ja, seit 2000 tatsächlich. Aber wir haben natürlich noch Mitarbeiter im Labor, die das mit aufgebaut haben. Und damals war das so, da kam 1994 eine deutsche Rückstandshöchstmengenverordnung raus und die trat dann 98 auch für Tee in Kraft. Und dann hat man sich anscheinend überlegt, wie kann man denn damit umgehen, was können wir jetzt machen? Und dann, wir bauen mal einfach ein Labor, was natürlich im Teehandel nicht selbstverständlich ist.
Wieso ist das nicht selbstverständlich? Ist das teuer?
Teuer ist es auch, ja, tatsächlich. Es ist teuer und Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit mittlerweile, den Tee bei akkreditierten Laboren zu analysieren, die sich darauf spezialisiert haben. Und für uns ist es aber gerade jetzt auch heute ein Riesenvorteil. Wir haben natürlich möglichst schnell das Ergebnis. Wir können euch ganz schnell im Einkauf die Rückmeldung geben, ob ihr den Tee einkaufen könnt oder nicht. Und zudem haben wir den Vorteil, dass wir tatsächlich das Produkt ja von Anfang an begleiten. Und zum Beispiel auch, wenn wir irgendwelche Abweichungen sehen, direkt gucken können, kann das sein oder nicht, weil wir kennen unsere Lieferanten ja auch.
Aber was für einen Grund gibt es überhaupt, Tee als Lebensmittel zu untersuchen? Also ist das jetzt so gefährlich oder gab es da vor 25 Jahren irgendeinen bestimmten Auslöser?
Also generell, Tee kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Rückstände und Kontaminanten analysieren. Und die ganze Methodik hat sich ja in den ganzen letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt. Ja, früher hat man zwar auch Tee wahrscheinlich analysiert, konnte aber kaum was feststellen, weil die Methodiken anders waren, die Bestimmungsgrenzen lagen noch ganz woanders und heute hat sich das alles verändert. Und deswegen können wir natürlich den Tee so analysieren auf viele unterschiedliche Sachen. Das hat nichts damit zu tun, dass das nur beim Tee so ist. Das ist ja bei allen Lebensmitteln so. Ne? Und jetzt ist es ja heute so, gesagt, früher war es die deutsche Rückstandshöchstmengenverordnung. Es gibt aber auch mittlerweile die europäische Rückstandshöchstmengenverordnung, die seit 2005 in Kraft trat. Und sind diese europäischen Höchstwerte ja irgendwann gesetzt worden und da halten wir uns natürlich dran und analysieren deswegen auch den Tee.
Also wir sind verpflichtet, als Lebensmittelproduzent auch irgendwie Sorge zu tragen, dass unsere Lebensmittel sicher sind, ne?
Richtig.
Und der einfachste Weg ist dann mit dem Labor.
Klar, wir müssen ja unser Produkt sicher in den Markt bringen.
So, jetzt haben wir das Labor und wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, wir führen ja auch Besuchergruppen hier durchs Unternehmen und ich weiß, dass wir die auch immer ins Labor führen. Also der Gero Hartwig, der auch schon einige Folgen hier mitgemacht hat, der führt hier interessierte Menschen auch durch unser Unternehmen und auch ins Labor. So, alle die schon mal im Labor waren, haben jetzt eine Vorstellung. Aber wie müssen sich die ZuhörerInnen das jetzt vorstellen? Wie sieht so ein Labor bei euch aus?
Ja, also unser Labor, wir haben unterschiedliche Räume. Wir haben einen sehr großen Raum, ne? Da sind verschiedene Gerätschaften drin. Da sind Geräte zur Aufarbeitung der Teeprobe drin, zur Analyse und Auswertung dann der Probe. Da sind Abzüge, dann haben wir noch einen Aufbereitungsraum und einen Wägeraum, wo dann die Probe erstmal eingewogen wird. Wir arbeiten natürlich mit Kittel, mit Handschuhen, mit Schutzbrille. Wer vielleicht davon mal einen Eindruck gewinnen will, wir haben ja auch ein YouTube-Video darüber, da sieht man das ganze Labor, dann kann man sich das mal vorstellen.
Und was sind das für Menschen, die im Labor arbeiten? Was brauche ich da für eine Ausbildung?
Also wir haben ganz unterschiedliche Ausbildungen tatsächlich. Das sind alles ganz tolle Menschen, kann ich sagen. Chemisch-technisch Assistentin oder Chemie studiert an der Hochschule oder an der Universität. Wir haben auch Ernährungswissenschaftler, also ja, sehr vielfältig.
Was sind das denn, also wir haben, was für Produkte untersuchen wir? Also ich weiß ja, ne, ich leite den Einkauf, ich weiß, was wir einkaufen. Manchmal bin ich mir aber doch nicht ganz sicher, was wir wie oft und worauf untersuchen. Ne? Das ist eure Sache. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Tee lecker schmeckt. Und ihr seid dafür verantwortlich, darauf zu kontrollieren, was da drin sein könnte. Was untersucht ihr denn überhaupt für Rohstoffe, die wir einkaufen?
Eigentlich alles.
Eigentlich alles.
Eigentlich alles, ne? Genau. Wir untersuchen jede Rohware. Jede Zutat untersuchen wir. Wir untersuchen tatsächlich bei uns im Labor auf Pflanzenschutzmittelrückstände. Natürlich können wir den Tee ja auch auf gewisse andere Sachen untersuchen. Das machen wir aber dann mit anderen Laboratorien zusammen. Und egal was du uns hochgibst, das wird untersucht.
Also die meisten Menschen sind, also denen wir das auch zeigen, sind auch immer ganz erstaunt, dass ja nicht nur der Tee eine mögliche Eintrittsquelle ist für Dinge, die wir da nicht drin haben wollen. Aber wir haben ja neben unseren Tee-Rohwaren, also schwarzer Tee, grüner Tee, Oolong-Weiß und so weiter, gibt's ja noch über 100 verschiedene Aromen und Öle und noch 150 verschiedene Zutaten, wie Apfelstückchen, Orangenschalen, Kornblumenblüten. Das untersucht ihr das auch alles?
Ja, also klar, das wird alles untersucht hinsichtlich Pflanzenschutzmittel, aber auch andere Parameter. Ne? Großes Thema ist ja auch Pyrrolizidin-Alkaloide zum Beispiel. Aber wir rein im Labor machen das hinsichtlich Pflanzenschutzmittel mit der HPLC und der GC und mit Massenspektrum. Und alles andere, was dann noch dazukommt, also jedes Produkt, jede Rohware und auch jede Fertigware hat bei uns quasi einen eigenen Prüfplan, wo wir halt risikobasiert eintragen, was wir an diesem Produkt untersuchen.
HPLC, GC, also mittlerweile kennen wir uns ja schon ziemlich gut. Ich weiß, was das bedeutet, aber kannst du das mal so in einfachem, also was sind das für Maschinen, die ihr oben hat? Die sind auch mit Sicherheit teuer. Also die Claudia verbietet mir immer, die anzufassen.
Ja, zu Recht, Daniel. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren einiges investiert, weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, die Methodik hat sich immer weiterentwickelt, die Geräte sind immer besser geworden. Und Gaschromatographen haben wir da stehen, wir haben Flüssigkeitschromatographen da stehen mit Massenspektrum. Das heißt, wir können wirklich die kleinsten Spuren im Tee damit analysieren und finden, was halt früher nicht möglich gewesen ist. Und man muss halt tatsächlich bei so einem Labor immer auf dem neuesten Stand sein. Es kann durchaus auch mal sein, dass auf einmal eine Substanz dazukommt. Die werden wir natürlich dann auch betrachten, in unser Prüfspektrum aufnehmen, ja, was wir jährlich oder zwischenjährlich auch anpassen. Und da muss man die Methode halt auch immer weiterentwickeln dann.
Also es ist nicht einfach damit getan, dass wir einmal ein Gerät kaufen und dann haben wir ein paar Jahrzehnte Ruhe.
Nein.
Nee. Ich kenne ja auch den Investitionsplan, den wir immer verabschieden. Das ist genau. Also QS-Labor ist schon immer ein großer Faktor, aber natürlich auch wichtig, ne? Damit natürlich wir wissen, was wir einkaufen und damit unsere Kundschaft auch sicher sein kann, dass das geprüft ist. Ne?
Richtig, genau.
Es gibt ja in der Werbung, also ne, wir beide sind ja Eltern, du hast Kinder, ich habe Kinder. Und da fällt mir immer die eine Werbung ein, insbesondere für Kinderwurst. Da steht immer drauf, geprüft vom Institut Fresenius. Ist das so ein Handelslabor? So eins, wo man dann Lebensmittel untersucht?
Ja, also genau. Und wir arbeiten halt mit anderen Laboren zusammen, weil tatsächlich wir sind ja ein relativ kleines Team. Wir können jetzt nicht alle Parameter, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, selber analysieren. Dazu fehlt uns Platz, die Geräte, dazu fehlen uns Mitarbeiter. Wir sind ja immer noch ein mittelständisches Unternehmen. Und wir schicken dann zum Beispiel unsere Proben weg, um die auf Pyrrolizidin-Alkaloide, auf Metalle, auf Mikrobiologie zu untersuchen oder Radioaktivität. Da gibt's halt viele Labore, die das mittlerweile anbieten und sich darauf auch spezialisiert haben.
Und gibt es da irgendwie bestimmte Normen, die man einhalten muss? Oder schicke ich das zu irgendeinem Labor und die werden schon wissen, was sie tun?
Nee, wir schauen natürlich, dass die akkreditiert sind. Ne? Also wir arbeiten nur mit akkreditierten Laboren zusammen. Und das ist natürlich wichtig an dem Punkt, ja.
Ihr untersucht aber nur Rohstoffe, die wir auch selber für unsere Produkte einkaufen, oder?
Ja.
Wie viele Leute arbeiten denn im Labor und in der Qualitätssicherung?
Also insgesamt mit mir, Labor und Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, sind wir 8 Leute. Rein im Labor sind es 4 Leute.
Aber das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich mal überlegt, das ist ja, ne, ich sag mal, nur um eine Tasse Tee geht, ist das schon sehr viel Aufwand, den wir da betreiben.
Das stimmt. Das ist so, ja.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wie viele Analysen macht ihr denn pro Jahr?
Also wir haben immer um die 1000 Analysen. Das sind halt Angebotsmuster, ne, die ihr uns gibt, die wir dann direkt analysieren können. Das sind Wareneingangsmuster, das sind Produktionsmuster. Aber dazu kommt halt noch etliche Analyse, wie schon gesagt, von diesen Parametern, wo wir dann mit anderen Laboren zusammenarbeiten. Und bei den Pflanzenschutzmitteln muss man natürlich auch berücksichtigen, das ist ja nicht eine Analyse auf eine Substanz, sondern wir haben im Prüfspektrum über 350 Substanzen hinterlegt für den orthodoxen Tee zum Beispiel. Das heißt, wir werten auch jede Substanz dann aus.
Und wenn du sagst, Pflanzenschutzmittel, ist das das, was man so landläufig als Pestizid bezeichnen würde?
Mhm. Ja.
Also ne, wenn ich sage, ne, das ist Pestizid belastet, dann meine ich immer Pflanzenschutzmittel, aber es gibt ja auch noch andere Gruppe, ne? Herbizid,
Fungizid. Genau, ja. Ne? Fungizid und so weiter, das ist, schließt das Ganze ein. Aber wie du schon sagst, man sagt einfach dann Pestizid dazu, ne? Mhm. Ja.
Wie lange braucht ihr denn für so eine Analyse? Geht das relativ schnell?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, ob alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Also sag mal, wir schaffen es halt schon, ne, dass wir, wenn ihr uns ein Produkt hochgibt, ein Angebotsmuster, dass wir dann spät, also sagen wir, das ist am Montag, dass wir dann spätestens am Mittwoch euch die Ergebnisse präsentieren können.
Ja, manchmal sagt die Claudia auch, dann muss ich einen Kuchen backen, ne? Oder besonders freundlich.
Genau. Also es kommt immer drauf an, ob es besonders eilig ist oder nicht, ne?
Also ich merke schon, Qualitätssicherung, das ist nicht einfach schwarz und weiß, sondern da ist ganz, ganz viel Graubereich mit dabei, oder?
Ja, das stimmt. Also genau, diese Abwägungsfragen kommen häufiger dann. Aber natürlich, wenn wir jetzt auf den Tee gucken und auf Pflanzenschutzmittelrückstände, da haben wir ja einen ganz großen Bereich, nämlich alles, was unter dem Höchstwert ist, die der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, ist ja ein sicheres Lebensmittel für uns und alles, was da drüber ist, ist dann ein nicht sicheres Lebensmittel und wird nicht verkauft. Aber alles, was da drunter liegt, ist ein sicheres Lebensmittel, so dass wir da auch quasi die Entscheidung treffen können.
Gehen wir mal so ein bisschen zurück auf den Einkauf, also auf quasi unsere konkreten Berührungspunkte. Ne? Also die Einkaufszeit ist jetzt zu diesem Zeitpunkt im Jahr schon eigentlich fast abgeschlossen. Es gibt noch so ein paar letzte Teemuster, die hier so eintreffen. Und der Tee kommt ja, das haben wir schon mehrfach besprochen, kommt dann zu uns. Ne? Der kommt als Muster dann in die Verkostung. Wir probieren den Tee und dann, wenn wir sagen, der ist lecker, dann geht der zu euch ins Labor. Und wie muss ich mir dann so eine Laborroutine vorstellen? Also ne, ihr habt dann so ein Kästchen, das steht bei euch auf der Treppe und dann kommt es zu euch. Was macht ihr dann damit?
Ja, also wir schauen uns, also wie gesagt, wir haben ja für jedes Produkt einen Prüfplan und die Labormitarbeiterinnen schauen dann erstmal, auf was der Tee alles geprüft werden soll. Klar, Pflanzenschutzmittel ist immer dabei, das prüfen wir immer, aber es gibt ja auch zum Beispiel im Kräuterbereich dann noch nicht nur die Pyrrolizidin-Alkaloide, sondern auch die Tropan-Alkaloide, die mitgeprüft werden müssen, wo es auch Höchstwerte gibt vom Gesetzgeber. Oder aber auch, wir haben dann oft zum Beispiel mikrobiologische Untersuchungen, wir haben dann Untersuchungen auf Metalle. Also es sind ne, für jeden Tee unterschiedliche Prüfparameter, die wir dann prüfen und im Labor selber, ne, die Probe, wenn wir jetzt auf Pflanzenschutzmittel analysieren, wird die Probe dann zunächst einmal eingewogen und anschließend wird die Probe dann aufgereinigt und diese Extraktlösung dient dann zur Messung, also quasi für die Chromatographen, ne, für den Gaschromatographen und den Flüssigkeitschromatographen und anschließend werden die Ergebnisse dann ausgewertet und wir machen das natürlich dann so, wir werten einmal die Pflanzenschutzmittel aus, wo wir ja wirklich die kleinsten Spuren auch finden können. Und das ist aber ja nicht das Einzige, was wir uns angucken, sondern wir gucken uns natürlich auch alle anderen Parameter zusätzlich an. Und am Ende fällen wir dann eine Entscheidung, ihr könnt einkaufen oder nicht.
Und biokonventionell, macht das einen Unterschied im Labor?
Ja, also ne, klar, ein Bio-Tee. Da werden ja keine Pflanzenschutzmittel beim Anbau eingesetzt. Die sind auch meistens frei von, aber natürlich heutzutage ist es ja so, es gibt unterschiedliche Kontaminanten. Das hat ja gar nichts mit einer absichtlichen Einsatz zu tun, sondern die sind irgendwo ja in der Luft, in der Umgebung, die kommen auf das Produkt und auch die kann man natürlich beim Bio-Tee finden, weil Bio-Tee ist ja nicht unter irgendeiner Glasglocke. Da finden wir halt auch was. Wir haben auch viele konventionelle Tees, die sind frei von. Ne? Also es gibt auch konventionelle Tees, wo keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Deswegen das, also das rein von der Analytik zu unterscheiden, kommt auf den Tee an, würde ich sagen, und auf die Herkunft.
Aber wenn wir jetzt einen Bio-Tee einkaufen und ihr findet da eine ganze Menge an Rückständen drin, dann das wäre dann ein Zeichen, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist oder dass uns vielleicht jemand hier nicht Bio-Ware anbietet.
Ja, also was genau, was wir halt schon sehen können, also wie gesagt, wir kennen ja die Tees auch schon seit vielen Jahren häufig und die Lieferanten, ne? Und wir manchmal ist es tatsächlich, wenn wir dann unsere Analyse haben, die Auswertung haben und denken so, nee, das kann eigentlich nicht sein, das ist doch nicht der Tee. Also das kann schon sein, ne, dass dann vielleicht auch mal eine Verwechslung stattgefunden hat auf irgendeiner Ebene. Höchst selten, aber daran würden wir das schon auch sehen, ja.
Und kontrolliert ihr ausschließlich die Angebotsmuster oder
Nein.
wenn der Tee auch hier ist?
Wir kontrollieren die Angebotsmuster und dann, wenn der Tee hier ankommt, also das war ein Eingangsmuster, wir kontrollieren auch am Ende nochmal das fertige Produkt, also im Prinzip um die dreimal.
Das ist ja schon ziemlich aufwendig. Also passiert ja. das denn, dass das Angebotsmuster eklatant abweicht oder ist das einfach nur so eine, wir machen das, weil das so das gängige Prozedere ist?
Also das Angebotsmuster müssen wir ja eigentlich analysieren, um erstmal zu schauen. Ne? Also gerade wenn ihr neue Lieferanten habt, müssen wir das analysieren. Und wir analysieren natürlich trotzdem den Wareneingang. Es gibt auch schon mal Abweichungen. Die sind zwar jetzt nicht sehr groß, aber die gibt es tatsächlich ab und zu.
Also wenn jetzt ein neuer Lieferant sich vorstellt und uns was anbietet und der schickt uns einfach das beste Muster, was er hat, und dann schickt er eine ganz andere Ware, das würdet ihr feststellen?
Ja, auf jeden Fall.
Und was passiert dann mit dem Tee?
Dann komme ich zu dir, Daniel.
Ja, aber er wird auf jeden Fall, also er geht nicht in den Verkauf.
Nein, ne? Er geht auf gar keinen Fall in den Verkauf. Also selbst wenn das jetzt ein Tee ist, der die Höchstwerte nicht überschreitet, wir haben ja für uns intern andere Anforderungen auch gesetzt, ja. Also wir wollen, haben uns interne Anforderungen gesetzt, wo wir sagen, das wollen wir nicht überschreiten und die sind weit unter den Höchstwerten. Und uns geht es ja auch vor allen Dingen darum, auch Rücksprache mit den Lieferanten zu halten. Ja, deswegen würde ich dann zu dir gehen und wir würden dann vielleicht gemeinsam mit dem Lieferanten sagen, ja, was ist denn da? Also es kann ja eigentlich nicht sein. Genau, deswegen, der würde nicht in den Verkauf gehen.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe an anderer Stelle. Unser Java Oolong Barisan, den haben wir schon seit vielen, vielen Jahren aus dem gleichen Teegarten. Und als der sich damals vorgestellt hat, das müssen über 10 Jahre her sein, hat er gesagt, ja, es ist ein Bio-Oolong aus Indonesien. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass die Claudia mit der Analyse runterkam zu mir ins Büro und sagte, wir haben hier ganz schön viel gefunden. Ich glaube nicht, dass das Bio ist, sondern habe ich den Lieferanten damit konfrontiert. Mhm. Ja, weil ihr habt ja die Analyseberichte. Das ist ja das Schöne, wir können das ja dann auch mit unseren Lieferanten besprechen. Und genau. Es hat sich rausgestellt, dass er mit, also den Kompost, den er verwendet hat, da hat er immer die Obst- und Gemüseabfälle von den lokalen Märkten genommen. Und
ja,
bei diesem einen Mal ist er zu einer anderen Stadt gefahren und hat sich da ungefähr 2000 Kilo Kompost mit versaut. Und so im Halbjahresrhythmus, weiß ich noch, haben wir das analysiert und immer wieder verschwanden dann Rückstände, weil das ja kein aktiver Einsatz war. Und das ist dann natürlich so ein schönes Beispiel, wie so eine Zusammenarbeit auch letztendlich für die Hersteller richtig, richtig positiv sein kann.
Genau. Ja. Wir können die halt so ein bisschen weiterentwickeln oder wir finden halt irgendwas und geben die Rückmeldung und können dann irgendwie die Ursache mit dem Hersteller selber dann herausfinden.
Haben sich denn die Anforderungen im Laufe der Jahre verändert, also von gesetzlicher Seite? Ist das strenger oder ist das lascher geworden?
Also doch tendenziell wesentlich strenger. Also das liegt halt tatsächlich auch ja, zum einen an der Methodik, ne. Vor 50 Jahren konnte man Substanzen teilweise nicht nachweisen, die man jetzt nachweisen kann, weil die Bestimmungsgrenze eine ganz andere war. Die Geräte sind so gut, dass wir ja die kleinsten Spuren analysieren können. Und es gibt ja auch immer wieder deswegen, sage ich mal, neue Substanzen im Bereich Pflanzenschutzmittel. Es gibt aber auch, ne, ploppen andere Themen auf wie Pyrrolizidin-Alkaloide, ja, das war ja vor, ja, 12 Jahren ungefähr, ne, kam das ja mal raus und dann werden dann gewisse Richtwerte erstmal festgesetzt und da gibt's ja jetzt aber auch zum Beispiel auch Höchstwerte seit 2022 und das ist mit vielen anderen Sachen auch so, aber es ist ja auch gut so, ja, weil wir können die Sachen analysieren und der Gesetzgeber setzt einen Höchstwert fest und alles, was da drunter ist, ist ein sicheres Lebensmittel. Das gibt uns ja auch die Sicherheit und dem Verbraucher auch.
Was sind denn so die häufigsten Anfragen von EndverbraucherInnen? Also ihr habt ja auch, ne, wir leiten das ja auch weiter intern. Ne? Wir kriegen aus ganz Deutschland kriegen wir Anfragen. Es gibt ja viele Menschen, die gehen dann ins Geschäft und fragen nach. Wir haben ja auch eine große Informationsseite online auf tegeschwendner.de oder in unserem Teebuch oder im Nachhaltigkeitsbericht. Aber trotzdem erreichen uns ja vermutlich nicht so viele Telefonate, aber ganz viele E-Mails vielleicht. Was sind denn so häufige Fragen, die die Menschen da draußen umtreiben?
Ja, also wir bekommen tatsächlich viele Fragen zu Pflanzenschutzmittel. Wir stellen ja auch gerne unsere Analysen zur Verfügung. Das heißt, die Kunden können uns schreiben und sagen, können Sie mal bitte von der 705 die Analyse schicken, machen wir natürlich gerne.
Was kostet denn das?
Gar nichts.
Ach so, das ist kostenfrei.
Das ist kostenlos, ja. Ne, also wir können die Analyse rausgeben dann und ja, zu dem Thema gibt's häufig Nachfragen, auch zu Bioanbau. Was auch immer nachgefragt wird, sind Metalle, ja, ob wir Metallanalysen haben, wie das ist bei unterschiedlichen Anbauregionen. Wir haben auch viele Fragen zum Thema ja, Pyrrolizidin-Alkaloide, aber auch wirklich diese zum Teil Nachhaltigkeitsthemen mit Verpackungen, welche Verpackung wir anwenden. Und ja, das sind so, klar, es gibt auch noch Gesundheitsthemen, ne? Die gibt es ja auch, wenn jemand irgendwelche Beschwerden hat, dann muss ich aber dann auch immer sagen, ich bin kein Mediziner, ich kann Ihnen was zu dem Thema selber sagen, aber wie das bei Ihnen wirkt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, also das ist schon ziemlich gemischt, muss man sagen.
Also es ist ja auch so, dass wir als Lebensmittelhändler eine andere gesetzliche Grundlage haben als Arzneimittelhersteller, oder?
Richtig, ja.
Wer da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, empfehle ich auch gerne die Folge mit Friederike Grönemeyer, die auch zu diesem Thema mit mir ganz viel geredet hat. Es gibt natürlich auch unvorhergesehene Dinge. Also zum einen gibt es Veränderungen in der Gesetzeslage. Das ist uns ja auch häufig schon vorher bekannt. Also die Produzenten müssen sich ja auch darauf einstellen können. Es geht ja nicht so, dass ich sage, ab morgen ist das anders, sondern wir haben ja ein Agrarprodukt, das einer Saison unterliegt. Das heißt, man muss immer mit ein bisschen Vorlauf planen, oder?
Also es gibt häufig, dass ja Pflanzenschutzmittel zum Beispiel dann bei uns verboten werden, die aber in anderen Ländern nicht verboten sind. Und vielleicht ist das dann ein Pflanzenschutzmittel, was dort eingesetzt wird. Und dann müssen wir ja mit den Lieferanten auch in Kontakt treten oder ihr dann und sagen, so in 2 Jahren könnte sein, dass das sich ändert bei uns. Und schaut mal, ob ihr nicht eine Alternative findet.
Aber so zu diesem Thema Qualitätssicherung allgemein. Also du bist ja auch eine Verbraucherin, also du gehst ja auch einkaufen, du kochst wahrscheinlich, du gehst in den Supermarkt oder zum Obsthof, ich weiß ja, wo du wohnst. Wie hat sich die Arbeit im Labor, in der QS, hat sich das irgendwie auf deinen Konsum im Privaten ausgewirkt? Also gibt es Dinge, die du nicht mehr kaufst oder die du bewusster heute kaufst?
Wenn man in der Qualitätssicherung ist, man hinterfragt oft Sachen, permanent. Ich schaue mir natürlich auch immer das Zutatenverzeichnis sehr genau an, wenn ich Sachen kaufe. Ja, generell, klar, man schaut halt auf eine ja bewusste, gesunde Lebensweise. Ne? Das ist so, aber das kommt natürlich auch vom Studium her.
Was hast du denn für EndkundInnen für Tipps? Also wie kann man bewusster und auch vielleicht, wenn man in der Thematik Qualitätssicherung gar nicht so drin ist, weil es ist ja schon sehr komplex, worüber wir hier gesprochen haben, ne? Gaschromatographen, Pyrrolizidin, Alkaloide, das ist ja so im normalen Alltag vielen gar nicht bewusst. Aber was würdest du Menschen, KonsumentInnen raten, wie kann man bewusster einkaufen?
Ja, also was ich tatsächlich immer mache, ist, ich schaue mir mal das Zutatenverzeichnis an. Ich kann aber auch mit den Begrifflichkeiten natürlich auch was anfangen. Ich finde es immer wichtig, dass das Produkt jetzt nicht so ein hochverarbeitetes Produkt ist. Worauf ich auch immer sehr gucke, ist im Obst- und Gemüsebereich auf Regionalität. Da weiß ich natürlich, wo es herkommt. Ich gehe auch gerne bewusst in kleinere Läden oder Hofläden einkaufen. Man kann natürlich auch versuchen, immer Bio einzukaufen. Ich mache das in der Regel oder immer bei Fleischprodukten, wenn ich mal Fleisch einkaufe für meine Familie. Ich selber esse es ja nicht. Und bei tierischen Produkten, da kaufe ich tatsächlich immer nur Bio ein.
So, dann sind wir mit unserem Fragenkatalog eigentlich noch lange nicht fertig. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Es ist aber auch ein sehr, sehr, sehr komplexes Themenfeld, oder? Das kann man auch gar nicht in einer Folge ganz einfach ausdrücken.
Nee, genau. Also klar, Thema Pflanzenschutzmittel ist super komplex. Alles, was dazugehört, ist super komplex. Die ganzen Untersuchungen am Tee und Qualitätssicherung, wie du ja sagtest, ist ja auch noch nicht mal nur das. Es gibt ja auch noch ganz viel anderes, was wir hier im Unternehmen machen. Aber das führt vielleicht dann zu weit.
So, mal abschließend deine Einschätzung. Also Tee als Lebensmittel. Wenn wir natürlich Fragen kriegen, wir haben ja auch zum Beispiel diese Woche wieder ein Seminar gehabt mit MitarbeiterInnen aus den Fachgeschäften, die natürlich auch Fragen stellen. Die sagen, wie ist denn Tee? Ist denn Tee allgemein ein eher sicheres Lebensmittel? Ich sage den Leuten dann immer sehr gerne, Tee in Deutschland, also alles das, was in Deutschland gehandelt wird, das ist ja strengstens kontrolliert. Wir reisen ja viel. Wir waren in Indien, in China, auf Sri Lanka, Indonesien. Da gibt es ja ganz, ganz andere gesetzliche Anforderungen. Und ich rate den Menschen immer sehr gerne, achten Sie darauf, dass Sie Ihr Obst und Gemüse gründlich waschen, bevor Sie es verzehren. Da ist die Eintragsquelle vermutlich deutlich höher als über Tee.
Ja, also und vor allen Dingen Tee tatsächlich, es wird so viel am Tee untersucht und man muss ja auch nochmal bei den Höchstwerten berücksichtigen, die sind alle am trockenen Blatt festgelegt worden. Was jetzt endlich bei uns in der Tasse drin ist, das ist deutlich weniger, weil viele Pflanzenschutzmittel auch gar nicht wasserlöslich sind. Und wie gesagt, es gibt so viele Grenzwerte für Tee. Alles, was da auf dem Markt ist und nicht die Höchstwerte überschreitet, ist ein sicheres Produkt.
Also wenn man sich die offiziellen Zahlen auch vom Deutschen Teeverband unter www.teeverband.de anschaut, die kann sich auch jeder kostenlos runterladen, das ist wirklich sehr spannend, dann sieht man auch, dass Deutschland wirklich doppelt so viel Tee importiert, als es selber verbraucht und der Rest wird wirklich wieder exportiert. Ist vielleicht die strenge Qualitätssicherung für deutsche Lebensmittel der Grund, warum international so viel Tee aus Deutschland den Weg in andere Länder findet?
Durchaus möglich, ja.
Also sind wir schon streng, muss man sagen.
Gut, das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja ganz Europa in der Regel, ne? Die meistens sind ja die Verordnungen europäische Verordnungen.
Gut, dann weiten wir das mal auf europäische Teehändler aus, genau. Ich habe natürlich meine Kollegen und Kolleginnen in Hamburg und Bremen da im Kopf, ne, die auch sehr, sehr viel Tee dann wieder in andere Länder exportieren. Aber ist auch immer mir so ein Anliegen zu sagen, Tee ist ein gut und streng und sorgfältig kontrolliertes Lebensmittel. Und man sollte sich eher die Frage stellen, was ich da sonst noch zu mir nehme an Obst, Gemüse oder tierischen Produkten, woher das kommt und was da drin ist. Ich bin auch so jemand, ich schreibe auch gerne dann Hersteller an und frage dann mal nach Analysenberichten. Ne? Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die sagt dann, mein Gott, jetzt können wir uns hier nicht mehr blicken lassen. Aber nein, ich finde das wichtig. Und Transparenz ist für mich auch immer ein Zeichen von ehrlich gemeinter QS. Also wenn jemand transparent agiert und sagt, ja, hier, schau dir an, was wir tun, du kannst dich selbst davon überzeugen, dann ist das für mich der wichtigste Schritt, um da ein Kundenvertrauen aufzubauen.
Ja.
War jetzt keine Frage, ich weiß.
Ja. Genau das bieten wir ja auch unseren Kunden an.
Ja. Sophia, ich danke dir sehr für die Zeit, die wir hier zusammen im Podcast verbracht haben. Es ist ein hochgradig komplexes Thema. Nicht umsonst hast du auch studiert, viele, viele Jahre. Und ich weiß von unseren wöchentlichen Meetings, denn einmal in der Woche treffen sich Labor QS und der Einkauf, um laufende Themen zu besprechen, wie komplex das Thema ist. Und manche Dinge, die ich super, super gerne einkaufen würde, weil sie so hübsch bunt sind und so lecker schmecken, dann sagt ihr dann, ja, Moment mal, ne, da müssen wir erstmal nochmal drauf schauen. Und das ist ja auch gut und richtig so.
Über den Tassenrand hinaus.
Sophia, viele KundInnen fragen nach Katechinen im Tee. Und ich weiß, dass ich einkaufsseitig da auch schon ein bisschen unterwegs bin. Was hast du denn zu Katechinen zu sagen? Was ist das überhaupt?
Ja, Katechine sind im orthodoxen Tee vorhanden, in der Teepflanze. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt verschiedene Katechine. Das bekannteste ist wohl das Epigallocatechin-Galat. Und dieser Katechingehalt im frischen Teeblatt unterliegt aber zahlreichen natürlichen Schwankungen. Also wie die Teepflanze Katechine ausbildet, hängt von der Lage, von den Klimabedingungen, von der Bodenbeschaffenheit ab und natürlich auch von den Erntebedingungen und dann der weiteren Verarbeitung. Wir haben im grünen Tee tendenziell höhere Katechingehalte als im schwarzen Tee. Und generell, wir untersuchen unsere Tees auch auf Katechine, zwar nicht routinemäßig, aber wir machen mindestens jährlich eine große Stichprobe und analysieren dann unsere Tees im Labor auch. Das ist tatsächlich auch was, was wir auch selber im Labor noch analysieren und schauen dann, wie hoch der Katechingehalt ist in den Tees. Am trockenen Blatt oder im Aufguss. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen, weil, wie ich eben auch schon mal kurz gesagt habe, im trockenen Blatt sind das natürlich andere Werte als nachher im Aufguss. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie der Tee dann auch zubereitet wird. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr jetzt auch eine Studie mit der Uni Bonn zusammen gemacht und haben uns das trockene Blatt, den Katechingehalt angeguckt und im Aufguss den Katechingehalt angeschaut. Und wir hatten tatsächlich etwas unterschiedliche Ergebnisse, weil wir haben zwei Kannenprinzip gemacht im Aufguss. Sie haben nur eine Teetasse aufgegossen mit Sieb. Und je nachdem, wie dann der Aufguss ist, lösen sich unterschiedliche Katechine und unterschiedlich hoch. Und das hängt auch vor allen Dingen an der Ziehzeit und an der Temperatur ab. Also je länger ich einen Tee ziehen lasse und bei einer höheren Temperatur, lösen sich auch mehr Katechine dann in den Aufguss.
Aber letzten Endes genügt es einfach nicht, wenn ich einmal eine Analyse mache, weil die Teepflanze als Naturprodukt jedes Jahr auch andere Werte mit sich bringt.
Genau, ja, so ist das, genau.
Wie gut, dass wir ein eigenes Labor haben.
Genau, wenn man natürlich jetzt auch an Matcha denkt, da hat man das ja nicht mit dem Aufguss. Ja, da kann man natürlich die volle Katechinmenge dann aus dem Blatt direkt aufnehmen.
Mythen, Märchen und Marani.
Sophia, wenn ich mir aktuell mal so eine Teetüte von uns anschaue, da haben wir vorne so ein Frontetikett, die haben ein sehr schön designtes Packaging. Da steht dann aber auch sowas drauf wie Rooibos-Früchtemischung aromatisiert, die sogenannte Verkehrsbezeichnung. Da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan. Kannst du das mal bitte in einfachen Worten erklären, was das bedeutet?
Ja, also tatsächlich, wir schauen ja auf jeden Tee, auf das Endprodukt und gucken, ob der richtig gekennzeichnet ist. Das fängt dann an, ne, bei der Verkehrsbezeichnung. Wir haben halt festgelegt, dass zum Beispiel, wenn im Rooibos-Tee jetzt 5% Früchte enthalten ist, dass das für uns eine Rooibos-Früchte-Mischung ist. Wenn dann noch Aroma enthalten ist, aromatisiert, damit der Verbraucher direkt, wenn er den Tee sich anschaut, sieht, okay, da ist Rooibos und Früchte enthalten und nicht nur Rooibos. Das sind die unterschiedlichen Verkehrsbezeichnungen, die auch in den Leitsätzen teilweise definiert sind. Und darüber hinaus sind natürlich noch andere Sachen auf dem Produkt, wie das Zutatenverzeichnis, was geprüft werden muss, der Beschreibungstext, der zu dem Produkt passen muss und zusätzlich noch das MAD und so weiter. Das alles ist aber auch gesetzlich tatsächlich wieder festgelegt in der Lebensmittelinformationsverordnung, was alles auf einem Produkt stehen muss.
Also im besten Fall lese ich mir einfach mal die Zutatenliste durch und weiß ich, was da drin ist, oder?
Das stimmt, ja.
Der Tee des Monats.
Unser Tee des Monats ist der Rooibos Apfelstrudel, ein Saisontee, der natürlich vor Erstaussendung und vor Verfügbarkeit in den Geschäften und online selbstverständlich im Labor geprüft ist. Sophia, findet man den bei dir auch in der Tasse?
Nein.
Du bist nicht so ein Rooibos-Fan, oder?
Ja. Nee, ich trinke tatsächlich auch ab und zu mal ein Rooibos, aber eher dann ohne Aroma.
Den so, der Apfel, Den Apfelstrudel, den findet man dafür bei mir relativ häufig in der Adventszeit in der Tasse, denn ich liebe Apfelstrudel. Das Gute am Podcast ist, man sieht aktuell meinen Hüftumfang nicht, denn wenn ich den Apfelstrudel nicht trinken, sondern essen würde, dann müsste ich mir zu Weihnachten jedes Jahr neue Hosen wünschen. Also ich mag unheimlich gerne Apfelstrudel, vor allen Dingen mit Vanillesoße. Und weil dieses Bedürfnis doch relativ hoch ist, greife ich dann hin und wieder doch zum Rooibos-Apfelstrudel, denn der hat deutlich weniger Kalorien als so ein Stück frischer Apfelstrudel, auch wenn das trotzdem zwischendurch mal sein muss.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.